aus Teil 2, Seite 285 bis 297. Der Hund blieb bei mir in dieser Nacht. Ohne schützende Wände und Dach prüfte ich das draußen. Am Himmel fand ich mein Sternbild, sah meine früheren Reisen und die Umtriebigkeit, suchte eine neue Flugroute, Anweisungen, eine Schatzkarte und überhaupt nichts. Nur astronomische Anordnungen, mich nicht betreffend. Als es endlich zum Morgen graute, packte mich so etwas wie Fürsorgeverhalten. Ich ging in das Haupthaus, fand dort Brot, Butter, Wurst, Käse, suchte intensiver und stieß auf eine alte Brotdose und Ausstechformen, wählte den Engel und das Schaukelpferd, schmierte Brote und stach das weiche Innere aus. Der Hund vernichtete die entstehenden Brotrindenabfälle. Wir gehörten schon zusammen, waren uns Ergänzung. Plötzlich stand der Hausherr in der Küche. Ich habe verschlafen. Mist. Mein Wecker steht. Frau, weißt du, wie spät es ist? Nie. Egal. Ich bin dann weg. Iss etwas. Ich hoffe, du kannst mit meinen Vorräten was anfangen. Das Brot habe ich vorgestern gebacken. Verlass ja nicht das Grundstück. Mein Hund würde dich zerfleischen. War nur ein Spaß. Thor ist trotz seiner pubertierenden Jugend mehr so der Omega-Typ. Er hat leider eine Macke. Aufregung schlägt ihm auf die Blase. Wegen gestern Abend. Ich weiß wirklich nicht. Ein Missverständnis. Naja, muss ich dich anrufen? Nein, oder? Vigo, welcher Tag ist heute außer Tag 2? Dienstag, 16. September. Jetzt sagte ich Mist und fühlte mich schuldig. Ich hasse Unzuverlässigkeit. Eigentlich hätte ich heute auf einer Beerdigung sein müssen. Jemand, der dir nahe stand? Eine gute Frage. Ich weiß nicht. Vielmehr, ich bin mir nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall verpasse ich einen spitzen Chor. Zu spät ist zu spät. Hier. Ich drückte ihm die Brotdose in die Hand. Thor und ich haben dir ein paar Brote gemacht. Verunsichert schaute er den Hund an, dann mich und dann war er fort. Ich registrierte eine Art Phantomschmerz. Ablenkung war meine Hoffnung. Tageslicht mein Führer. Ich nahm das Grundstück in Augenschein. Unregelmäßige Hecken aus Bauernrosen und Sanddorn, dazu Sträucher, die ich nicht kannte. Am Haus verblühte Malven, knospende kleine Astern in dunklen Farben, violette Zärtlichkeiten, flammende Meere von Bordeauxrot. Und schon waren sie wieder da, die Gedanken an meine Beerdigung. Der Herbstaspekt, mehr Ablenkung. Weiter ging es über Steinplatten. Sie führten in verschlungenen Wegen zu kleinen Gärten im Garten. Ein efeu-überwucherter Pavillon, Hecken hinter Hecken, Schachbretter aus Licht und Schatten. So also konnten Gärten aussehen. Wie anders war die Vorortsiedlung meiner Ehezeit. Dort herrschte eine Parzellendiktatur. Jeden Morgen fanden Exerzierübungen müder Gartenzwerge statt. Gemischte Hecken waren ebenso verboten wie ausladende Bäume und wilde Wiesen. In nicht zu durchbrechender Regelmäßigkeit wurden an den Samstagen Steinmauern gewaschen. Thor verfolgte mich, ein neutraler Begleiter, freundlich, groß, sich seiner Kraft nicht bewusst. Plötzlich stand ich vor den Gestalten hinter dem Annex. 12 Figuren aus Holz bewachten im Halbkreis die Wiese, in Betonsockeln verankert. Ihre Gesichter mit den geschlossenen Augen wirkten wie kurz vor einem Erwachen. Ihre Körper glichen gekrümmten Fragezeichen. Ich legte meine Hände auf einige der Gesichter, verlängerte meine Atemzüge. Es gelang mir nicht, die Figuren zu lesen. Mein Blick wanderte zur Scheune, dem verbotenen Terrain. Auch diese Tür fand ich unverschlossen vor. Und so stand ich dann in einem Atelier, gefüllt mit Skurrilem und Gegenständlichem. Mehrere Staffeleien, leichte Skizzen, Stillleben, Abstraktionen. Unvollendet das meiste. Auch hier Figuren, Tiere aus Holz, Menschen aus Draht, Fantasiegestalten aus Blechbüchsen, rohe Gipsbüsten. Wieder legte ich meine Hände an, spürte erneut nur einen Phantomschmerz. »Hast du das gewusst?« fragte ich Thor. Schuldbewusst senkte der Hund den Kopf. »Du hättest es mir sagen müssen, dann hätte ich das Förmchen ausstechen bei dem Brot nicht gemacht. Künstler verachten sowas.« »Zu spät. Wollen wir uns bewegen?« Thor hob den Kopf. Der Marsch ans Meer führte uns durch die herbe Landschaft. Ein feiner Nieselregen kam auf, verband Himmel und Erde. Windflüchtig verneigten sich die Bäume vor uns. Der Weg führte nahe an den Bauernhöfen vorbei. Rote Klinkergefälligkeiten, weiße Landschlösschen. Einladend hinter niedrigen Mauern und großen Bäumen. Ich verspürte Lust, an die Türen zu klopfen, die Bewohner nach ihrem Befinden zu fragen, einen Gang durch ihre Häuser zu machen, Einblick in ihr Leben zu bekommen. Menschenhunger auf normale Menschen. Ich hatte mich tatsächlich verändert, spürbar auch im Tageslicht. Auch das Meer war wieder ein anderes. Das ist Glück, Thor. So muss es sein, über der Nulllinie. Weißt du das? Er wusste es. Nachdem der Wind uns in einzelne Atome zerlegt und wieder zusammengesetzt hatte, liefen wir einen anderen Weg zurück. Krüppelkiefern leiteten uns auf gewundenen Pfaden. In meinem Leben hatte es nur Umwege gegeben. Bis hierher. Heimkommen ist auch Glück. Weißt du das, Thor? Auch das war ihm bekannt. Auf dem Couchtisch fand ich deutsche Zeitungen vor. Sie trugen das Datum vom Samstag. Vertrug ich schon Welt? Mit so viel Glück im Bauch sollte es gehen. In Berlin erzielten Dunkelrot und Dunkelbraun bei der Wahl eine Pattsituation, las ich. Jetzt entdeckten sie in den Sondierungsgesprächen ihre Gemeinsamkeiten. In einem Artikel zur Außenpolitik wurde über eine ungewöhnliche Allianz berichtet. Hinter den Grenzzäunen und in den Transiträumen der Flughäfen trafen abgeschobene Flüchtlinge auf beschlagnahmte Welpen der Hundemafia. Bayern ging konsequent gegen überfüllte Heime und Ausländer vor, seien es Menschen aus Marokko oder Hunde aus Ungarn. Auch die eine oder andere Schildkröte war abgebildet, von Papageien war ebenfalls die Rede. Die Abgeschobenen wärmten einander, überwanden religiös-kulturelle Ressentiments. Da wurde Ohrenkraulen mit Ohrenlecken vergolten, da entstand aus Symbiose Wärme. Auf der Seite Vermischtes diskutierten Experten über einen rätselhaften Schädlingsbefall bei Nelken. Betroffen waren bislang nur Wochenmärkte und Gärtnereien in Mitteldeutschland, doch ich machte mir keine Sorgen. Der Nelkenpilz würde europäisch-global fortschreiten. Im Wirtschaftsteil entdeckte ich gleich zweimal Djibril. Auf einem Foto von einer Konferenz zur Bionik war er eine verschwommene Hintergrundfigur. Bei einer Sitzung zur Rettung der Europäischen Zentralbank tarnte er sich als Dolmetscher. Dann fand ich meine Todesanzeige. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Was wollte ich wem damit sagen? Wer war ich vor meiner Wiedergeburt in einem dänischen Pool? Nur Kunstfigur mit nominalisierter Sprache? Pestperson und Hasspredigerin? Antwortlos legte ich die Zeitung zur Seite. In der Hausbibliothek fand sich neben dänischer auch englischsprachige und deutsche Literatur. Und so verbrachte ich den Rest des Tages Nummer 2 lesend. Ein dänisches Buch erregte meine Aufmerksamkeit besonders. Nicht, dass ich etwas verstand. Aber die Worte erinnerten mich an den vergangenen Abend und die Töne, die aus der Kehle Luzifers aufgestiegen waren, während des versuchten Geschlechtsaktes unserer Verfügbarkeit. Fast hätte er mich während dieses Geschlechtsaktes entdeckt. Meerjungfrauenherz und internierungserprobter Frauengeist in Hohlkörper. Warum bin ich hier? Was tue ich hier? Mich ausruhen. Vielleicht bedarf es keiner Entschuldigung für ein Innehalten, für die Betrachtung von Glück. Ein Sabbatical. Ich dachte an den Schneekugelzerstörer und bog dabei die Zeit. Endlich stand der Hausherr wieder vor mir. Und, Frau, hast du dich gefunden? Nein. Es wird immer mysteriöser. Deshalb müssen wir das von gestern Abend wiederholen. So. Müssen wir. Weißt du, ich hatte mir vorgestellt, du würdest mich mit einer Frage begrüßen. Sowas wie, kann ich dir einen Tee machen? Oder, wie war dein Tag? Dann würde ich dir nämlich sagen, dass du mich fürchterlich blamiert hast mit diesen Brotspielereien. Ich esse mit Kollegen Frühstück. Da wird alles mit dem Taschenmesser gesäbelt. Mein Ruf ist hin, von der Lebensmittelverschwendung ganz zu schweigen. Und wir werden auch nicht wieder miteinander in die Kiste steigen. Weil du nicht weißt, was du willst, weil ich nicht weiß, was ich falsch gemacht haben könnte, weil ich auch nicht weiß, mit wem ich da schlafe und außerdem, uns fehlen glaubwürdige Argumente für den Beischlaf, weil Verfügbarkeit ist doch nicht ausreichend, finde ich. Ich hakte mich in die Knopfleiste seines Hemdes ein, versuchte vergeblich, ihn näher zu ziehen. Das mit den Broten kommt nicht wieder vor. Ich war ein Fürsorgefall heute früh. Jetzt bin ich glücklich und gern Wiederholungstäterin. Und das neue Argument ist Zweifelsfreiheit in Bezug auf eine neue Erfahrung. Und außerdem, ich hielt ihm das dänische Buch hin. Das hier, was da drin steht, auch wenn ich es nicht lesen kann, die Lautierung hat mich sowas von rattenscharf gemacht. Vigo warf einen flüchtigen Blick auf den Titel, konnte wieder grinsen, ließ sich heranziehen. Natürlich. Die Vorschriften der dänischen Fischereiaufsicht. Wer wird dann nicht schwach? Und Rattenschärfe könnte als Begehren durchgehen, finde ich. Er blieb stumm, diesmal. Ich erst recht, versuchte den Versuchsaufbau zu analysieren. Es gelang nicht. Wir waren sanfte, scheue Tiere. Ich ließ den Betrug los. Die Lüge, die Enttäuschung. Vor der Tür heulte Thor. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das hier tue. Welchen Sinn hat es? Denn dass es Sinn hat, glaube ich zu spüren. Und dann geschah es wieder. Mein Alltagsbewusstsein gab den äußeren Festungsring frei. Das arche Gehirn und seine alte Kraft wurden entfesselt. Es folgten Anrührungen und Einschlüsse. Diesmal hielt ich es aus. »War das Sex?«, fragte ich. Vigo lag auf dem Rücken neben mir, hob beide Arme über den Kopf, strich sich mit den Händen das feuchte Haar zurück. »Ich bin zugegebenermaßen etwas aus der Übung, aber doch, ich denke, das war Sex.« Es hatte einen persönlichen, metaphysischen Aspekt. »Schweigen.« »Das habe ich nicht zu dir gesagt, sondern zu mir, für mein Eigenverständnis, weil das neu ist. Ich will immer alles lernen, ein neuer Komponentenkleber. Und außerdem weiß ich Bescheid über dich. Du verstellst dich. Von wegen Hausmeister. Du bist ein Künstler. Ich habe deine Sachen gesehen, auf dem Grundstück und in der Scheune. Die Scheune ist tabu für dich. Ich möchte nicht, dass du an meine Sachen gehst.« »Wenn man geheime Räume hat, muss man sie auch sichern, du Künstler.« »Ich bin kein Künstler. Ich bin Handwerker.« Ich legte mich über ihn, auf den Korb seiner Rippen, in das Haar auf seiner Brust, ließ mich anstoßen vom Schlag seines Herzens. »Es ist wirklich gut, was da so rumsteht, Handwerker.« »Es ist nichts. Dinge, die mir so einfallen. Schrott eben.« Ich sah ihn an und dann küsste ich ihm alte Zweifel aus den jungen Augen. Für einen Moment hielt Vigo still. Dann schob er mich weg. Unser erster Kuss blieb eine schwesterliche Einbahnstraße. Vigo setzte sich auf, stellte die Füße auf den Boden. Ich war mir sicher, immer sicher eigentlich und ziemlich sicher auch. Ich habe immer geglaubt, dass ich ein Künstler bin, dass da was ist in mir. Verstehst du? Manchmal war ich sogar zuversichtlich, dass ich ein Künstler bin. Eben ein Künstler, der nur noch keine Zeit für die Kunst hatte. Der nur sammelt und speichert und vielleicht auf sein Thema wartet. Irgendwann habe ich angefangen, was zu machen, zu probieren. Und jetzt, wo die Sachen, die in meinem Kopf waren, da draußen stehen, jetzt merke ich, es funktioniert nicht. Innen drin ist alles viel großartiger. Die Skulpturen zum Beispiel da auf der Wiese. Die Skulpturen, das sollten die 12 Monate sein. Einfach nur Monate. Und dann hat sich das verselbstständigt irgendwie. Sie sind so geduckt geworden. Ich meine, wieso darf ich das nicht bestimmen? Ich spürte noch immer den Nachhall seines Herzschlages und hätte ihm die Furcht nehmen können. Die ungewöhnliche Perspektive der Arbeiten war nicht zu übersehen. Ebenso wenig die sauberen Techniken, die unterschwellige Emotionalität. Doch ich wollte meinen Asylgewährer noch nicht ermutigen. Vielleicht hatte ich gerade einen Hinweis auf das Warum meiner Anwesenheit erhalten. Hilfreich für das Selbstfindungsultimatum von nur noch 5 Tagen. In dieser Nacht musste ich nicht in den Annex. Schlaflos verfolgte ich den Hausherrn über die Breite des Bettes, presste mich an seinen Rücken, ließ nicht ein Stück Dunkelheit zwischen uns. Er rückte vor, ich rückte nach. Eine Wanderung, die er schließlich unterbrach. Was ist los? Nichts? Dann schlaf endlich. Ich schlafe nie. Ich brauche keinen Schlaf. Ich kann nichts dafür. Ist ein Chromosomenfehler. Ist gar nicht so selten. Im Tierreich jedenfalls. Eine Hirnhälfte schläft, eine wacht, die wechseln sich ab, verstehst du? Dann mach wenigstens die Augen zu. Ein alter Trick. Meine Eltern hatten ihn auch probiert. Das geht nicht. Ich habe eine Allergie gegen Dunkelheit. Auch ein Chromosomenfehler. Praktisch das Gegenteil von einer Lichtallergie. Auf höllisch oder dänisch fluchend versuchte Vigo, mich von seiner Schulter zu schütteln. Vergeblich. Ich bewachte seinen Schlaf und bewahrte ihn vor Andachten, die vor seinem Bett hätten stattfinden können. Tag 3. Ich setzte mich mit dem freundlichen Doktor aus der Klinik in Verbindung. Bat ihn eindringlich um Infusionen. Glutathion. Und hyperbarem Sauerstoff. Er gab vor, nicht zu verstehen, den Wirkstoff und uns deutsche Frauen. Auf mich allein gestellt, blieben mir Phantomschmerz, Garten, Scheune, Meer, Literatur, flankiert von Hund. Ich blieb ungefunden. Am Abend verweigerte der Hausherr sich meinen Annäherungsversuchen und zwang mich an den Tisch. Mein Teller wurde mit einer Mischung aus Ei und rosigen Krabben beladen. Die Tricks meiner Kindheit nutzend, trödelte ich herum, schob mir die leere Gabel in den Mund, zerpflückte und zerpulte, was da auf dem Teller lag, vergrub die Krabben in einer Eierhöhle, zermanschte die Eier am Tellerrand und verwickelte meinen Betreuer in ein Gespräch mit den typischen W-Fragen. Wie? Wann? Warum? Aktive Antworten sollten folgen. Es funktionierte. Ich entlockte Vigo einen dürftigen Abriss vergangener Lebensstationen. Kunststudium in Kopenhagen und Berlin. Abbruch wegen jugendlicher Unzufriedenheit. Work and Travel in Australien, um auf anständige Weise Lebenszeit herumzubekommen. Schafe hüten im dänischen Binnenland, als eine andere Form der Sinnsuche. Seitdem untrainierte Stimmbänder und Furcht vor großen Departierclubs. Ein erfüllter, geregelter Alltag als Handwerker. Endstation. Ich überstand die Mahlzeit, ohne etwas zu mir zu nehmen. Wir gingen ins Atelier. Vigo versuchte sich an einer zittrigen Aquarelllandschaft. Die falsche Technik für seine schwere Hand. Es ist der 3. Abend, sagte ich.
Ich weiß.
Du hast einen traumhaften Garten.
Ich weiß.
Aber mein Anteil daran ist gering. Ich halte die Pflanzen nur am Leben. Nährstoffe, Wasser und Licht. Ab und an das Unkraut eindämmen. Um die Gestaltung und so haben sich Frauen gekümmert. Frauen? Frauen. Frauen, die hier gelebt haben. Immer mal eine. Das sind Frauenspuren. Erstaunlich, dass sich das Grundstück trotzdem einigermaßen harmonisch entwickelt hat. Sie haben da draußen wohl beackert, was sie an mir nicht kultivieren konnten. Wusstest du, dass männliche Pflanzen Allergene abgeben und weibliche Pflanzen Gifte binden sollen? Weiß nicht, wer sowas immer rauskriegen muss. Eines Tages jedenfalls sind sie dann immer weg. Und etwas von ihnen bleibt zurück. Thor ist übrigens der letzte Zurückgelassene. Wenn du dich also im Garten ausleben willst, hab keine Hemmungen. Mit kleinen Augen blickte ich zu Thor. Im Rückwärtsgang drückte der sich gegen seinen Herrn. Im Geiste sah ich Planierraupen über ausufernde Romantikrollen, Motorsägen, die Fehlinterpretationen von Gefühlen kappen und dabei Kriechwurzeln abgenutzter Frauenträume ausrotten. Dann käme mein Ausleben. Steine zu Gruppen gelegt, einzelne Mooshügel, meditative Zeichen im Sand, ein Zen-Garten, taoistische Deutungen vom Paradies. Der Maler milderte die Melancholie der entworfenen Landschaft durch ein paar gelbe Striche ab, prüfte dann das Entstehende. Dieser Blick. Ich wünschte mir, es würde einen Grund geben, meine Hand noch einmal über diese Augen zu legen. Vielleicht, weil ich gerade beginne, ihn zu lieben. Vielleicht, weil ich gerade aufhören muss, ihn zu lieben. Aus Verlangen, aus Bedauern. Es ist dieser Blick, der meine dritte Liebe ausgelöst hat. Die gelben Striche waren zu viel. Das Bild war verdorben, wir sahen es beide. Mit müdem Gesicht säuberte Vigo die Pinsel. In der Wohnküche zeigte der Hausherr auf das rote Sofa. Ich streckte mich aus. Ich bin gewappnet. Ich kenne Freud und seine Theorien zur Triebhaftigkeit der Frau, einschließlich ihrer damit verbundenen mangelnden Kreativität. Ich habe nicht vor, ihn zu bestätigen. Mit einer Bierflasche in der Hand setzte Vigo sich zu meinen Füßen. Du hättest es mir vor deinem Asylantrag sagen müssen, das mit deinen vielen Chromosomfehlern. Wir lügen immer. Asylantennot und Asylantenrecht. Lichtlächeln, dann ein dummer Satz. Wir sollten es langsamer angehen lassen. Was meinst du damit? Der Arzt hat etwas von Ruhe, Essen, Kommunikation und frischer Luft gesagt, nichts von täglich um den Verstand vögeln. Aber du machst das sehr gut, wie ich finde. Es wird trotzdem aufhören. Du hast ein Problem. Ich bin kein Problemlöser. Du hast ein Problem, Vigo. Und ich kann dir helfen. Du könntest anders leben. Jemand anderes sein. Der sein, der dort draußen in den Figuren steckt. Ich habe Geld, Einfluss, Zeit. Ich denke, du bist sozial isoliert. Was ist mit deinen Erinnerungslücken? Sind etwas weniger geworden. Meine Unabhängigkeit heißt nicht, dass ich nicht netzwerken könnte. Das ist eine Frage des Wollens, Vigo. Ich stehe in deiner Schuld. Hebe das Wochenultimatum auf. Lass mich noch etwas länger hierbleiben. Lass mich dein Leben ändern. Es geht mir gut, so wie ich lebe. Und du, Frau, musst zurück in dein Leben. Aber ich störe dich doch gar nicht. Ich bezahle für Kost und Logis und kümmere mich um deinen Hund. Ich kann dir auch aus den Augen gehen, wenn du drauf bestehst. Lügen konnte ich immer noch. Ich würde lügen, Frau, wenn ich sagen würde, du störst mich nicht. Die Pause hinter diesem Satz wirkte zelleruptiv. Du bist ablenkend. Haben wir wieder Sex, Vigo, wenn ich dir meinen Namen verrate? Versuch es. Gräfin ist so das Gängige unter meinen Umgangsmenschen. Geht gar nicht. Früher, Männer, die früher Sex mit mir hatten, nannten mich Eva. Eva. Er sprach den Namen mehrmals aus, schüttelte dann den Kopf. Alice. Mein Koch nannte mich Alice im Wunderland.
Du hattest einen Koch?
Du hattest einen Koch, Frau? Obwohl du so schrecklich wenig isst? Ich zuckte mit den Schultern, versuchte schuldbewusst zu wirken. Violetta war ich auch jemandem, aber der war schon ziemlich speziell.
Du bist nicht Alice. Du bist auch nicht Eva. Viel zu unschuldig, die beiden.
Und Violetta? Das wäre dann das Gegenteil wieder. Und dann das Getreller. Nein. Wenn überhaupt, bist du Adams erste Frau, Lilith, die Ungehorsame. Nun also doch. Er kam mir nahe. Ich könnte sein Findling werden. Abschätzend blickte er mich an, schnippte an der Bierflasche herum und deutete dann auf das Stillleben in der Küche hinter sich.
Wobei, illegale Spülhilfe ist auch ein sehr poetischer Name.
Unter Protest gelang es mir, den diskriminierenden Namen abzuwenden. Dem Abwasch entging ich nicht. Pfannen, Siebe, Eierschalen, Fett, ein nicht geleerter Teller. Welche Schmach, was für ein Chaos. Zu viel Aufwand, um ein leibliches Bedürfnis zu befriedigen. Nach dem Abwasch begleitete er mich zum Annex. Dort steckte er 2 Nachtlichter in die Steckdosen. Gegen die Dunkelallergie. Deiner Nachtruhe steht jetzt nichts mehr im Weg. Ich danksagte nicht, klagte nicht über die drohende Langeweile, sah nur in die Blendung seiner Augen.
Warum machst du um deinen Nachnamen nicht so ein Gewese, Frau Graf? Warum ist der kein Geheimnis?
Weil er nicht zählt, nichts mit mir zu tun hat. Er war eine Annektierung oder vielmehr ein Tauschgeschäft.
So.
Ich erinnere mich an einen Film, an einen amerikanischen, lange her. Da war auch jemand namenlos. Es ging um eine traurige Frau, die so tat, als ob sie lustig wäre.
Frühstück bei Tiffany.
Dein cineastisches Gedächtnis ist nicht schlecht, aber ich glaube, es ging mehr um ihren Kater, den überflüssigen roten Kater namenlos.
Richtig. Wie ging der Film aus?
New York bekam seinen Regen, die Frau den Mann, der ihr das Taxi aufhielt, der Mann eine Frau, die ihn unglücklich machen würde, und der Kater jemanden, der ihn suchte und fand.
In schlafloser Ruhe litt ich unter meinem Liebestinnitus. Irgendwo zwischen Innenohr und Hörnerv monologisierte er herum. Mein auditorischer Kortex wandelte den Schall in Wörter um. In meinem Hinterkopf entstanden Bilder. Der Schneekugelzerstörer entführt mich aus den Gärten meines Verstandes. Er sprengt die Panzer um mein Herz. Er besänftigt die Wachsamkeit meiner Seele und überschreibt damit die Kodierung alter Geister. Wenn er lächelt, schrumpft der Kosmos, bis alle Lichtermeere in seinen graublauen Augen Platz finden. Luzifers Augen. Licht. So viel Licht. Lichtgeschwindigkeit überwindet Entfernungen schnell. So schnell. Licht verbindet, schweißt zusammen, brennt neue Muster ein. Geblendet schloss ich die Augen und mobilisierte meinen frontalen Schutzschild. Rief nach meinen alten, krisenerprobten Freundinnen. Nach Ratio mit ihren Excel-Tabellen. Nach Ironie mit ihrem Brecheisen. Ich bat Sarkasmus um ein wenig Ätzflüssigkeit. Sie alle blieben aus. Ich blieb meinen inneren Monologen ausgeliefert. Konnte mich nicht mehr damit entschuldigen, dass sie dem romantischen, kitschaffinen Weibchen der anderen gehörten. Die Wechselwirkung von geklortem Poolwasser und Blutegelsekreten schien auf Zellebene verheerend zu sein. Du Schneekugelzerstörer mit den Luziferaugen, lässt neue Muster entstehen, verbindest Vergangenheit mit nicht gelebter Gegenwart. Schönster unter den Göttersöhnen, du wirst den Altfrauenchor und die andere befreien. Hätte er nicht normal sein können, dieser Tinnitus, es dabei belassen können, wortlos gegen mein Denken anzupfeifen? Oder seine Ergüsse wenigstens kursiv abzugrenzen?